Namen, Schwestern im Herrn, ich sprach ja eingangs schon von einer Art Doppelfest oder Doppelgedächtnis, das wir gestern und heute feiern. Zunächst der Herr und sein Kreuz und sofort, was möchte man sagen, es passt kein Blatt Papier dazwischen, im Anschluss daran am nächsten Tage, die Mutter Gottes und ihre Passion an der Seite des Herrn. Es gibt noch mehr solcher Doppelfeste, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, denken Sie nur einmal an das Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu und daran im Anschluss gleich an das Gedächtnis des unbefleckten Herzens Mariens. Denken Sie auch daran, dass immer auf den Herz Jesu Freitag, der Samstag, der Herz Maria Söhne Samstag folgt. Hier macht schon der liturgische Kalender deutlich darauf aufmerksam, dass nicht nur Mutter und Sohn als Mutter und Kind nicht voneinander getrennt werden können, sondern dass hier eine mystische Einheit schon besteht zwischen beiden, Mutter und Sohn. Auch und gerade im Leiden. Wir müssen aufpassen bei der Muttergottesverehrung überhaupt, dass wir nicht ins Oberflächliche da kommen und darin dann stecken bleiben, um nicht zu sagen, so ein bisschen im sentimentalen, gefühlsmäßigen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieses Geheimnis der innigen Einheit zwischen Mutter und Sohn, das ist von allergrößter Bedeutung. Wir dürfen also deswegen auch nicht sagen, naja, wir denken heute mal daran, wie sehr die Mutter Gottes da eben gelitten hat. Es ist ja auch schlimm, wenn so eine Mutter dann ihrem Kind ins Grab gucken muss und wenn sie auch noch sehen muss, wie sehr dieses Kind dann zu Tode gebracht und zu Tode gefoltert wird, wie das ja bei ihrem Sohn Jesus Christus der Fall war. Das stimmt alles. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Absolut nicht. Aber dann blieben wir noch an der Oberfläche. Das heißt, im rein gefühlsmäßig sentimentalen Stecken. Zunächst einmal ist es ja auch so, dass das Leiden der Mutter, der Schmerzensmutter, wie wir ja deswegen auch zu Recht sagen, nicht etwa beschränkt werden darf auf die Passion des Herrn im engeren Sinn. Das heißt auf die Ölbergnacht oder den Karfreitag, sondern die Not der Mutter ist immer schon innigst geteilte und auf innige Weise verbundene Not mit dem Leben ihres Sohnes, das ja ein Sühneleben ist. Wir bezeichnen die sieben Schmerzen der Mutter Gottes einmal als das Ereignis bei der Darstellung des Herrn, die Prophetie des Simeon, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Dann aber die Flucht nach Ägypten, die Verfolgung des Kindes. Dann als drittes Schwert der Verlust des Zwölfjährigen bei der Wallfahrt nach Jerusalem und seine Wiederauffindung dann im Tempel unter den Schriftgelehrten, mit denen er dann sich unterhält und ihnen Antworten gibt. Das vierte Schwert, die Mutter auf dem Kreuzweg, die ihrem Sohn begegnet, vierte Station des Kreuzweges. Übrigens, ich darf vielleicht einmal darauf aufmerksam machen, auf den wunderschönen Kreuzweg in Medjugorje, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am den Kreuzberg dann hoch zu diesem Gipfelkreuz. Da hat dieser italienische Künstler auf jeder einzelnen Stationstafel die Mutter Gottes sichtbar dargestellt. Sie ist ständig präsent. Das unterscheidet diesen Kreuzweg oder die Darstellung des Kreuzweges in Medjugorje auch von den klassischen Kreuzwegen, dass da praktisch die Mutter eigentlich nur in der vierten Station so vorkommt, vielleicht dann eben auch noch auf der zwölften Station eben unter dem Kreuz. Also das ist diese vierte Station, ist das vierte Schwert, dann eben die Mutter Gottes unter dem Kreuz zusammen mit Johannes, dieser Schmerz vor allen Dingen auch, dass der Sohn ihr einen anderen Sohn an seiner Stelle zum Sohn gibt. Es ist eine Form von Trennung des Sohnes am Kreuz, den sie geboren hat, zugunsten des Johannes. Frau, siehe da deinen Sohn, siehe da deine Mutter. Dann die Mutter Gottes, die den Leichnam Jesu in ihrem Schoß trägt nach dessen Abnahme. Und dann die Mutter Gottes am Grab, das sind die sieben Schmerzen, die sieben Schwerter, die man eben mit diesen Ereignissen und an diesen Ereignissen festmacht. Aber das Leiden ihres Sohnes ist ein Leiden, das schon in ihrem Schoß beginnt. Schon mit der Empfängnis des Sohnes bei der Verkündigung beginnt das Buß und Sühne, das Sühneleben des Sohnes für uns Menschen. Der ewige Gott, den Himmel und Erde nicht fassen können, das Licht schlechthin schließt sich ein in den kleinen, dunklen Schoß seiner Mutter. Womit auch schon die Augensünden gesühnt werden sollen der Menschen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bedenken Sie nur einmal, was die Leute sich so alles angucken am Tag. Ne? Da haben sie es schon. Da beginnt schon das Leiden des Herrn und auch das Mitleiden der Mutter. Das Leben Jesu ist ein Leben unter Verfolgung. Es ist ein Leben, das immer auch als Leben bedroht ist. Er stirbt dann zu diesem Zeitpunkt am Kreuz, nicht weil es den Menschen so gefallen hätte, weil sie ihm so lange Zeit gelassen hätten, sondern weil es der Zeitpunkt war und die Art und Weise war, die der Vater in seinem Heilsplan bestimmt hat. Und der Vater setzt sich mit seinem Willen immer durch, auch gegen die ganze Welt. Und so ist die Mutter Gottes auch auf mystische Weise, gerade auf mystische Weise, eins mit ihrem Sohn auch im Leiden. Sie ist ja deswegen schon ein Leib und eine Seele mit ihm. Nicht, weil sie die Mutter ist, sondern weil sie ohne Sünde ist. Weil sie ohne den Makel der Erbsünde empfangen ist. Das heißt, sie ist, wie der Engel dann auch sagen wird bei der Verkündigung des Herrn, sie ist die schlechthin, wie kein anderer Mensch, Begnadete. Das heißt, sie ist praktisch als Mensch, als Geschöpf geronnene Gnade Gottes. Und als solche ist sie in einer für uns nicht vorstellbaren Weise, ist sie dann eben auch eins mit ihrem Sohn. Das ist mehr als eine liebende Einheit, wie sie zwischen Mutter und Kind besteht, obwohl die doch schon sehr intensiv ist, wenn erstmal diese Liebe stimmt. Ich mache diesen Vorbehalt, weil man das vielleicht heute in unserer Zeit gar nicht mehr so sagen kann, wenn man sieht, wie die Kinder einfach abgeschoben werden, oft damit Geld verdient werden kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die armen Kinder, die sind dann nämlich immer die Opfer. Aber das nur einmal in Parenthese. Die Mutter Gottes, die deswegen eben auch die Miterlöserin ist, liebe Brüder, die Mutter der Erlösung ist. Ich komme immer wieder auf dieses Wort zu sprechen, das für viele ja provokant ist, weil sie sagen, es gibt nur einen Erlöser, es gibt nur einen Mittler, so steht es ja auch in der Heiligen Schrift, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, stimmt absolut. Und wenn ich das so sage von der Miterlöserin oder der Mutter der Erlösung, dann möchte ich das in keiner Weise so missverstanden haben oder so verstanden haben, das wäre dann ein Missverständnis, dass ich etwa dadurch oder dass man durch diese Bezeichnung, man muss sie natürlich richtig verstehen, die einzige, absolut einzige Mittlerschaft des Herrn und Erlösers relativiert oder auch im Allergeringsten in Frage stellt. Nein, der Herr ist der einzige Mittler und Erlöser. Und wie kann man dann die Mutter Gottes als Miterlöserin bezeichnen? Und so bezeichnet sie sich ja in den Amsterdamer Botschaften. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie? Ohne eben die einzigartige Erlöserschaft und Mittlerschaft ihres Sohns in Frage zu stellen? Ganz einfach. Weil sie doch selbst schon die Vorauserlöste ist, vorauserlöst durch den Erlöser. Sie kann nur Miterlöserin sein, weil der Herr, ihr Sohn, sie sozusagen schon im Hinblick auf sein Kreuzesopfer im Voraus erlöst hat, in einer vollkommenen Weise. Das heißt, dass sie ohne den Makel der Erbschuld schon empfangen wurde im Schoß ihrer Mutter Anna und auch sündelos geblieben ist. Sie ist die Begnadete, ich sage es noch einmal, sei gegrüßt, du Begnadete. Sie kann ja gar nicht aus sich selbst heraus begnadet sein, sondern sie ist es allein vom Kreuz Christi her schon im Voraus. Das heißt, all das, was wir so als Miterlösung bezeichnen, wenn wir es so bezeichnen, geschieht schon sozusagen innerhalb der Blase, sage ich einmal, des Kreuzes und Erlösungsopfers ihres Sohnes, weil sie im Voraus, im Hinblick auf den Sohn, erlöst ist. Ist das nicht ein wunderbarer Heilsplan des lieben Gottes? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man sollte da nicht so schnell protestieren, auch wenn es absolut richtig ist, dass man diesen Dingen auf den Grund geht. Das müssen wir. Aber das habe ich hier jetzt einmal so, so ein bisschen holzschnittartig auch klar zu machen versucht. Und dann ist das sogar in der Heiligen Schrift begründet. Kann Keine Sorge, ich habe alles nachgelesen, steht nichts drin. Von Miterlöserin und all dem ganzen Kram, was da der Pfarrer erzählt. Doch, in dem einen Wörtchen, Begnadete, sei gegrüßt, du Begnadete, da ist alles drin. Sie ist begnadet auch zur Miterlösung, das heißt begnadet in innigster Weise, die Erlösungspassion des Herrn, ihres Sohnes zu teilen. Was sie dann auch tut. Es gibt eine Aussage, nicht in der Bibel, sondern eine private Offenbarung, die ich Ihnen gerne weitergebe, an deren Wahrheit ich nicht den geringsten Zweifel habe. Gott habe Maria zu seiner Mutter auserwählt, weil sie die einzige war, die in einer vollkommenen Weise opferbereit war. Er hat sie auserwählt, weil sie auf einzigartige Weise wie kein anderer Mensch opferbereit war. Boah. Die Mutter wird Mutter durch ihre Opferbereitschaft, die natürlich durch die Gnade Gottes begründet ist. Selbstverständlich. Ihr Brüder und Schwestern im Herrn, für mich sind das Gedankengänge, die faszinierend sind, die ganze Schönheit des Heilsplans, die ganze Schönheit des Glaubens, die ganze Schönheit des Christentums, die ganze Schönheit der Kirche eigentlich schon deutlich machen können, ja, deutlich machen müssten. Und wenn der Herr seiner Mutter jetzt an seiner Stelle diesen Lieblingsjünger, das ist kein Zufall, erordnet ihr die Liebe zu, in Person dieses Johannes, dann ist das genau der Geburtsmoment der Kirche zusammenzusehen mit dem, was dann gleich im Anschluss geschieht, das Aufstechen seines Herzens, aus dem heraus die Kirche konstituierenden Sakramente fließen, Taufe und Eucharistie, Blut und Wasser. Die Mutter Gottes steht bereits schon als Kirche, als Repräsentantin der Kirche, als Mutter der Kirche unter dem Kreuz und leidet sozusagen schon gleichsam als Kirche mit dem Haupt Jesu Christi mit. Ihre Passion ist, das sind sozusagen die Geburtswehen der Mutter bei der Geburt der Kirche. Als sie ihren Sohn in Bethlehem geboren hat, hat sie ohne Schmerzen geboren. Die Geburt der Kirche, des mystischen Leibes aus den Sündern, ist eine überaus schmerzhafte Geburt, eine einzige Passion. Sie merken, welche ungeheure Tiefe dieser heutige Tag hat von der Schmerzensmutter. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wird eben auch deutlich, dass der Leib der mystische Leib der Kirche, der Mutter, der Leib, den die Mutter auf mystische Weise geboren hat, weil sie auf mystische Weise schon mit ihrem Sohn vereint war. Ein Leiden, das ein Herzleid war, ein Seelenleid war, denn äußerlich hat man ihr ja nichts angetan, so wie ihrem Sohn. Es ist schon das Mitleiden der Kirche, deren Glieder wir sind. Wir können nur Glieder der Kirche sein, weil eben der Herr gelitten hat unter Mitwirkung seiner Mutter, der Mutter der Kirche. Denn das Leiden ist begründet in der Sünde und diese Kirche ist eine Kirche der Sünder. Auch wenn ich sage, bevor die Kirche eine Kirche der Sünder ist, ist sie schon eine Kirche der in der Vollendung, weil ja nicht nur das Haupt vollendet ist, sondern auch schon die Urgestalt der Kirche. Die Kirche in ihrem allerinnersten Kern, der die Immaculata ist, die Mutter Gottes, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen ist. Von daher ist es wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir uns auch einmal wieder, wie ich es eingangs sagte, zu Beginn der Heiligen Messe bewusst werden und uns Gedanken machen, wie steht es denn mit meiner Opferbereitschaft als Glied der Kirche. Schließe ich mich in meinem Leiden, in meinen Schmerzen, die 100.000 Gesichter haben können und haben, mich mit der Schmerzensmutter zusammen und in ihr auch mit dem Sohn, sodass dieses Leiden, dieser Schmerz, diese Trauer, die mir jetzt auferlegt wird, in welcher Weise auch immer, das, was ich jetzt sozusagen als Kreuz zu erdulden habe, und wenn es nur Dinge sind, für die ich einfach nur Geduld haben muss, damit mir nicht der Kragen platzt, ganz banal, dass ich sage, ich will das alles vereinen mit der Mutter und will, so wie die Mutter Gottes, die Schmerzensmutter ihren Beitrag zur Erlösung beigetragen hat, auch noch meinen Beitrag leisten. So wie Paulus gesagt hat, so ergänze ich denn in meinem Leib und in meinen Schmerzen, 1. Kolosserbrief 24, was der Kirche noch fehlt. Und dazu sind wir alle aufgerufen. Wir sind nicht dazu erwählt, wie die Mutter Gottes, an allererster Stelle zu stehen in der Opferbereitschaft, aber doch, dass wir bereit sind, ich sage es noch einmal mit dem Evangelium vom vergangenen Sonntag, täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm so nachzufolgen. Das Fest oder der Gedenktag der sieben Schmerzen der Mutter Gottes ist in einem gewissen Sinne schon Nachfolge der Kirche, Kreuzesnachfolge der Kirche in dieser Person seiner Mutter.